Einen wunderschönen guten Abend hier auf dem Instagram-Kanal der Grünen in Wuppertal. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, mit uns heute ein bisschen über die Teillegalisierung von Cannabis zu sprechen. Wir haben dazu ein paar Leute eingeladen, mit denen wir heute sprechen können. Das ist einmal die Anja Liebert, unsere Bundestagsabgeordnete der Grünen in Wuppertal, und Marcel Gabriel Simon aus unserer Stadtratsfraktion. Und dazu kommen noch Sebastian Brebeck vom Wubatz e.V., also unserem lokalen Cannabis-Club. So, ich habe schon gesehen, die Ersten sind mit dabei. Die Ersten wollen ganz gerne hören, was wir so zu erzählen haben. Und ich lasse jetzt mal alle hinzu.
Fühlt euch eingeladen, mit dazu zu kommen, die Lust haben, mit uns zu sprechen, natürlich später auch. Da sehe ich schon den Sebastian von Wubatz. Grüß dich.
Hi,
den Rest lassen wir jetzt auch noch mal eben kurz dazu. Ich hoffe, das klappt ja alles. Aber das haben wir beim letzten Mal auch hinbekommen. Das letzte Insta-Live war im März. Das ist jetzt 9 Monate her. Ich gehe mal davon aus und weiß auch, dass in der Zwischenzeit einiges passiert ist. Und ja, da kann ich euch dann wahrscheinlich gleich direkt drauf ansprechen. Aber ich kann schon mal sagen, hallo Sebastian vom Wubatz e.V., hallo Marcel Gabriel Simon aus unserer Stadtratsfraktion und hallo Anja Liebert aus dem Bundestag. Grüßt euch doch erstmal.
Hallo.
Ja, hi. Schönen guten Abend zusammen.
Ich habe gerade schon eine kleine Einleitung gemacht zu unserem Thema. Wir haben uns vor 9 Monaten schon getroffen, auch hier bei Instagram haben wir ein Insta-Live gemacht zur Teillegalisierung von Cannabis. 9 Monate, das ist echt eine ziemlich lange Zeit, da kann viel passieren, da kann Leben entstehen, da kann alles passieren in dieser Zeit. Und da kann natürlich so ein Cannabis-Gesetz auch mal ein bisschen wachsen, da kann einiges dazukommen. Ich würde ganz gerne einmal mit dir starten, Anja, obwohl wir normalerweise immer den Gast zuerst reden lassen, aber in dem Fall würde ich mir das einmal erlauben, Anja zuerst reinzuholen, denn die letzten 9 Monate waren natürlich bundespolitisch unfassbar ereignisreich. Also da müssen wir gar nicht zwingend beim Cannabis-Gesetz landen. Da kann man auch sehr viel anderes erzählen. Wenn wir uns jetzt mal ein bisschen darauf beschränken, was in dieser Zeit neben vielem anderen in Bezug auf die Teillegalisierung von Cannabis passiert ist. Anja, kannst du das schnell für uns abreißen?
Ja, erstmal haben wir ja grundsätzlich die Möglichkeit geschaffen dafür, dass sowas wie jetzt bei Wubatz klappen kann. Wir haben natürlich am Anfang gedacht, wow, das geht jetzt total schnell und dann gibt's die Clubs und los geht's. Dass das natürlich dann über die Bezirksregierung 1000 rechtliche Hürden und so hat, das können uns gleich die Profis erzählen. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich nach wie vor froh bin. Jetzt mittlerweile gibt's keine Ampel mehr in der Konstellation. Aber die Ampel war doch für was gut, sage ich mal so. Ne? Das ist nicht nur für die Legalisierung von Cannabis, sondern auch für andere gesellschaftliche Projekte. Und ich glaube, das hätten wir in keiner anderen Konstellation grundsätzlich so hinbekommen. Wir hatten ja noch mehr auf dem Plan, was jetzt Shops angeht, also andere Möglichkeiten noch. Da werden wir jetzt natürlich nichts mehr hinkriegen bis zur Wahl, das ist klar. Aber ich glaube, dass wir den Startschuss gemacht haben und man merkt ja auch die Aufregung bei einigen anderen Parteien, bei konservativeren Parteien, die jetzt sagen, um Gottes Willen, alles Teufelszeug, das müssen wir wieder rückgängig machen. Aber der gesellschaftliche Druck ist, glaube ich, da und ich bin einfach gespannt, wie jetzt sich das in der Praxis umsetzen lässt und hoffe einfach, dass wir da politisch genug Drive gegeben haben, damit das überhaupt alles so starten konnte.
Beim Thema Praxis leite ich gerne über zu Sebastian, weil der kennt sich nun mal mit der Praxis natürlich etwas besser aus, weil wir alle haben keinen Cannabis-Club, in dem wir Sachen zu leiten haben. Sebastian, die letzten 9 Monate seit März, 27. März, haben wir uns das letzte Mal hier bei Instagram gesehen und gesprochen. Kannst du auch einmal zusammenfassen, was in den letzten 9 Monaten bei euch alles passiert ist? Ich kann mir vorstellen, es ist ähnlich schwierig wie bei Anja, wenn sie jetzt über die gesamte politische Lage hätte erzählen müssen. Von daher, versuch's einmal für uns zusammenzufassen.
Ja, ich versuche mich einfach mal kurz zu fassen. Also das Positive ist, wir haben die Lizenz offiziell für 7 Jahre auch. Das ist ein Riesenerfolg für uns gewesen. Wir haben uns tierisch darüber gefreut, dass wir die Maßnahmen dann doch so ausführen konnten, wie es die Bezirksregierung gewollt hat von uns oder wie es im KKNG festgehalten ist. Trotzdem gibt es natürlich immer wieder Hürden, ne, auch für uns. Aber die letzten 9 Monate haben uns auch ganz klar gezeigt, dass wir uns in eine Richtung bewegt haben, die richtig von uns angedacht war. Ja, also es ist bürokratischer geworden, als wir uns das letztendlich vorgestellt haben. Wir haben das schöne Beispiel mit den 50 Zentimetern bei uns in der Halle, die halt eben dann zu viel waren. Ja, wir mussten halt Wände ziehen, um das Ganze eben möglich zu machen. Und das hat natürlich auch wieder gezeigt, dass das Gesetz zwar sinnvoll ist und auch überfällig ist, aber in der Strukturierung oder in der Form an sich natürlich immer noch gewisse Hürden aufweist. Aber trotzdem konnten wir die meistern und sind fast fertig.
Boah. Wie lange ist es her, als ihr die tolle Nachricht bekommt, dass ihr jetzt wirklich endlich die Lizenz erhalten habt? 3 Wochen?
Es ist jetzt 3 Wochen, 4 Wochen her.
Ja. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Das muss man sich ja mal überlegen. Also vor 9 Monaten haben wir das letzte Mal gesprochen. Die essentiellste Veränderung für euch, nämlich die Erlaubnis, das alles überhaupt machen zu dürfen, wie ihr euch das vorgestellt habt, gab es eben erst vor 3 Wochen. Von daher beginnt quasi die Arbeit für euch ja dann erst auch richtig. Davor war ihr auch schon viel unterwegs, weiß ich, aber wirklich erst seit 3 Wochen. Marcel, auch in den letzten 9 Monaten, das kann ich bewerten, weil ich unter anderem für dich auch, also für die Funktion mit im Büro sitze, auch lokal waren die letzten 9 Monate doch einiges, da war doch einiges los, da ist ein bisschen was an Dingen auch lokal passiert. Wie sind die Entwicklungen lokal, was die Umsetzung von der Teillegalisierung angeht?
Ja, also tatsächlich haben wir natürlich als Politik, als Kommunalpolitiker auch versucht, das zu begleiten. Im Grunde genommen so zwei Punkte. Das eine, dass natürlich eher die konservativen Kräfte im Rat so ein bisschen darauf gespingst haben und geschaut haben, ja, was tut sich denn jetzt mit der Cannabis-Legalisierung und so ein bisschen den Untergang des Abendlandes heraufbeschworen haben, um das mal etwas sarkastisch zu sagen. Sprich, es gab eine Anfrage der CDU, ich meine, es war im Ordnungsausschuss, wo sie eben auch nachgehakt haben, inwiefern es der Polizei und dem KOD nochmal Auffälligkeiten aufgefallen sind nach der Cannabis-Legalisierung. Das Spannende war tatsächlich, dass dem eben nicht der Fall ist, dass es nicht mehr, sage ich mal, Straftaten im Kontext dessen irgendwie gab oder Vergehen. Ansonsten ist es natürlich so, dass wir als Grüne es sehr, sehr schade finden, dass die CDU in der Landesregierung in Sachen Modellkommune ziemlich blockt, weil wir als Stadt Wuppertal gerne Modellkommune für im Bereich der Cannabis-Legalisierung sein wollen würden. Wenn ich das jetzt heute neben dem Job so mit einem Auge gelesen habe, ist es jetzt so, dass ja im Bundestag, aber das weiß Anja, denke ich besser, jetzt quasi diese Stufe 2 der Cannabis-Legalisierung den Bundestag entsprechend passiert hat. Das hilft uns natürlich erst in NRW erstmal herzlich wenig weiter, solange der Landesgesundheitsminister an der Stelle da bremst. Ja, ansonsten ist es tatsächlich so, dass es auch, um das vielleicht den Bogen rund zu machen, auch Cannabis-Aktivisten sich bei uns als grüne Fraktion gemeldet haben, natürlich auch mit uns darüber ins Gespräch kommen wollten, konkret dann auch mit mir. Und gleichzeitig halte ich es weiterhin für wichtig, da bleibe ich auch bei, dass im Zuge dieser guten und richtigen Legalisierung wir gucken müssen, dass dieser ganze Bereich der Prävention weiter ausgebaut wird. Das ist zumindest mir als Sozial- und Gesundheitspolitiker auch ein wichtiges Anliegen. Das vielleicht so als erster Einstieg.
Ja, super, vielen Dank. Und du hast auch schon die perfekte Überleitung geliefert für Anja, denn die bundespolitischen Entwicklungen, die wollen wir natürlich auch nicht unerwähnt lassen. Säule 2 ist da das Stichwort. Anja, kannst du uns da auch einen kurzen Input zu geben?
Ja, es ist im Moment Ich sage mal so, die Lage ist ja etwas verfahren, da wir ja keine Mehrheiten mehr haben hier. Von daher würde ich da jetzt nicht allzu viel Hoffnung draufsetzen, dass wir jetzt noch mehr machen. Also es gibt jetzt wohl die Möglichkeit auch, sich als Modellkommune zu bewerben. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir ja keine parlamentarischen Prozesse mehr bei kleineren, ich muss das in Anführungsstrichen sagen, kleineren Themen mehr haben. Das heißt, es wird jetzt noch unheimlich viel teilweise auch in den Ministerien besprochen, im Kabinett beschlossen etc. Aber wir versuchen ja jetzt hier so ein paar große Themen noch abzuräumen, wo es eben um Bundesverfassungsgericht und Rettung des Deutschlandtickets etc. geht. Das heißt, es werden noch Sachen eingebracht und diskutiert, aber wir müssen jetzt so ein bisschen unterscheiden, was jetzt so Wahlkampfgeplänkel ist, nenne ich das jetzt mal so. Das heißt, manchmal werden jetzt noch Themen hochkommen, aber die werden nicht mehr, also ein Großteil der Sachen werden jetzt nicht mehr parlamentarisch abgebunden und beschlossen. Von daher muss man jetzt einfach gucken, was es da noch an Möglichkeiten gibt. Es war ja einmal noch die Frage, oder diese Stufe 2 sollte ja auch beinhalten, dass es eben die Möglichkeit gibt, in, wie soll ich das sagen, gesicherten Shops, Apotheken, wie auch immer, da eine Möglichkeit hat. Ich sehe jetzt aber nicht, dass wir da jetzt ganz schnell irgendwas umsetzen. Das wird ja auch ein Prozess sein, der wieder sehr lange dauert, bis dann wirklich konkrete Möglichkeiten vor Ort sich ergeben. Und ich glaube auch, dass viele Kommunen jetzt auch erstmal gucken werden, wie das mit den Cannabis-Clubs läuft, ob es da irgendwelche, Marcel nannte das gerade so, gibt es da jetzt irgendwelche Auffälligkeiten, werden die ganzen Regeln eingehalten etc. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass im Moment gesellschaftlich das jetzt nicht, das wird jetzt kein Wahlkampfthema oder ein Riesenthema, aber es gibt eben auch so, Marcel hatte jetzt vorhin CDU gesagt, gibt ja auch noch andere, die das nicht so doll finden, die halt versuchen, das jetzt wieder ein bisschen diesen Freiheitsgedanken, diesen Selbstbestimmungsgedanken wieder ein bisschen zurückzudrehen. Und von daher würde ich jetzt sehr vorsichtig sein, wenn es darum geht, allzu große Forderungen jetzt aktuell aufzutun, sondern ich würde erstmal sagen, Leute, macht erstmal das, was geht. Wenn es die Möglichkeit gibt, sich als Modellkommune zu bewerben, wer da Strukturen und Vereine und Initiativen hat, die dahinter stehen und wo auch in der Stadt oder in der Kommune gesellschaftlich da so ein bisschen Druck hinter ist, ist das sicher eine gute Sache. Aber wir werden jetzt nicht flächendeckend demnächst überall Geschäfte oder Abgabestellen haben, wo man reingeht und sagt, ich kaufe mir jetzt das, was ich haben möchte. Also da warne ich so ein bisschen vor. Und die Frage ist ja, wie wird es im März weitergehen, wenn dann eine neue Regierung sich bildet? Wird dann das Thema überhaupt noch bespielt oder wird dann versucht, das wieder zurückzudrehen? Und das ist eher so die Befürchtung, die ich im Moment habe. Und da wäre es einfach wichtig, dass alle Aktiven, sage ich mal, zusammenhalten und auch deutlich machen, das, was gemacht wird, steht auf guten Füßen. Die Themen Prävention, Begleitung, Beratung und so weiter spielt eine Riesenrolle. Und das ist eben nicht um, ja, also das ist eben alles in einem Rahmen passiert, wo das Ganze auch entsprechend begleitet wird. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und dass die Gesundheitsleute auch deutlich machen, welche Risiken und Chancen in den nächsten Schritten sind. Und dass man das jetzt nicht zu sehr politisch aufheizt, sondern lieber, ich sag mal, in der fachlichen Ebene lässt.
Super, Dankeschön, Anja, dafür. In die Zukunft schauen wir auf jeden Fall gleich nochmal am Ende von unserem Insta-Live. Jetzt wollte ich dich, Sebastian, nochmal mit reinholen, weil über das Tun, wie gesagt, und über das wirklich aktive Arbeiten im Cannabis-Club kannst du am besten reden. Das, was du gerade gehört hast von Anja, auch nochmal Präventionsmaßnahmen etc., was Marcel auch angesprochen hat. Das sind, glaube ich, Themen, die hatten wir vor 9 Monaten auch schon. Kannst du, vor 9 Monaten habe ich mir aufgeschrieben, hast du auch gesagt, wir möchten ganz gerne, dass auch im Rahmen des Gesetzesentwurfs dort eben der Jugendschutz vorkommt, also quasi von euch aus eben auch eine Wichtigkeit im Bereich Jugendschutz gesehen worden ist. Kannst du den Leuten, die jetzt vielleicht Bedenkenträger sind, in dem Punkt nochmal kurz sagen, was ihr da für Maßnahmen getroffen habt und vielleicht wie weit ihr seitdem auch gekommen seid mit diesen Maßnahmen?
Ja, klar. Wir hatten ja die lustige Situation, dass wir einen ausgebildeten Psychologen in unserem Freundeskreis hatten, der auch in der Suchtprävention schon tätig ist. Wir hatten seine Zeugnisse, seinen Studienabgang vor über 8 Jahren, seine Arbeitsbelege von seinem jetzigen Arbeitgeber, der ihm auch bestätigt hat, dass er in der Suchtprävention tätig ist, auch der Bezirksregierung Düsseldorf vorgelegt. Wie man es in Deutschland kennt, hat das nicht gereicht. Er musste tatsächlich den Kurs nochmal besuchen, den er tatsächlich selber hätte geben können, aufgrund seiner Berufserfahrung. Wir haben uns dem gebeugt und haben gesagt, komm, lange Rede, kurzer Sinn, er macht es jetzt nochmal, setzt sich dahin und holt sich dann genau diese Zertifizierung ab, die er braucht. Das heißt, diesen Abschnitt haben wir absolviert, haben das eingereicht. Das war auch Grund, warum wir die Lizenz bekommen haben. Und klar, darüber hinaus machen wir uns natürlich auch Gedanken. Also gerade die Leute, die dann eben sagen, ja Mensch, die Clubs, dann kommen da die Jugendlichen oder die Kinder. Das ist ja eben nicht der Fall. Ja, also wir haben ja ganz klare Vorgaben. Wir müssen Personalausweis kontrollieren. Wir müssen die Mitgliedskarte kontrollieren, dass derjenige auch wirklich derjenige ist. Des Weiteren haben wir in unserer Satzung obendrauf nochmal ganz klar formuliert, dass wenn eine Weitergabe an Dritte stattfindet, insbesondere an Minderjährige, was eigentlich gar nicht vom KKG gefordert wurde, was wir aber für uns selber festgestellt haben, das haben wir in unserer Satzung drinstehen und haben jedem Mitglied mitgeteilt, pass auf, wenn irgendeine Justizbehörde auf uns zukommt und sagt, wir haben nachweislich den Beweis, dass du an deinen Neffen, an wen auch immer, Cannabis weitergeben hast, hat das den sofortigen Ausschluss aus dem Verein zur Folge. Das heißt, wir gehen da schon einen Schritt weiter, versuchen das Ganze auch ein bisschen zu konkretisieren, bieten uns bei ganz vielen Stellen an. Wir sind mit dem Drops-Wuppertal in einem sehr, sehr engen Austausch. Die Bianca Olteneuer ist mit uns regelmäßig im Gespräch. Was können wir zusammen machen? Was können wir den Mitgliedern anbieten an Hilfestellungen? Und mehr können wir halt auch nicht machen, weil irgendwo ist uns halt auch dann eben diese ganze arbeitstechnische Bereich, sind uns die Hände gebunden, weil der Konsum vor Ort ist nicht erlaubt. Würden wir zum Beispiel optisch sehen, dass jemand alkoholisiert in die Abgabestelle kommt und konsumiert vor Ort, könnte man ihn ansprechen. Macht er das hinter verschlossenen Türen, können wir da nicht drauf einwirken. Da haben wir keine Handhabe für. Des Weiteren haben wir auch immer ganz klar gesagt, wir möchten niemanden bevormunden. Wir können nur aus unserer Erfahrung und aus der Erfahrung unserer Psychologen sagen, dass wir einen Konsum in der oder der Art empfehlen würden. Ja, einen Mischkonsum würden wir eben nicht empfehlen. Den Konsum bei vielleicht einem psychisch schwachen Verhalten, wenn man eben privat schwierige Situationen hat, von der Freundin getrennt, gekündigt wurde, das dann eben als Mittel zu benutzen, um das eben zu überbrücken. Ja, all das sind Punkte, die wir mit unseren Mitgliedern besprechen, wo man auch merkt, dass manche zu uns sagen, hey Mensch, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Ja, cool, dass ihr mir das sagt. Und das sind alles so Punkte, wo ich ganz klar sage, deswegen doch eben die Clubs oder lizenzierte Fachgeschäfte, wo man auch diese Dinge hört. Weil den Dealer oder den Coffeeshop in Holland, den interessiert es nicht. Da zählt eben nur das Bargeld und da wird gekauft. Und bei uns ist es eben eine Abgabe, wo auch eben was dahinter steckt.
Ich nutze diese kurze Unterbrechung sozusagen für einen Hinweis an euch. Ihr könnt gerne Fragen stellen. Und zwar in den Chat, wenn ihr gerne mögt, aber natürlich auch über das Fragen-Tab, das findet ihr rechts unten. Bei mir ist das eine Sprechblase mit einem Fragezeichen drin. Bei euch mag es anders aussehen, aber ihr werdet es finden, wenn ihr es sucht. Macht das gerne, stellt eine Frage und wir versuchen adäquat darauf Antworten zu finden. Wobei wir wissen, auf alle Fragen gibt es leider auch von sehr, sehr gebildeten und sich mit diesem Thema beschäftigten Menschen nicht immer. Das ist leider so. Ich mag noch mal auf einen Punkt eingehen, den Marcel vorhin angesprochen hat, und zwar diese Befürchtung nach der Teillegalisierung, dass die Welt untergeht, gefühlt. Wir waren alle in Wuppertal in den letzten paar Tagen, paar Wochen und haben gesehen, die Stadt steht noch, es sieht ganz gut aus. Ja, die Innenstadt in Elberfeld wächst und gedeiht, die Baustellen werden weniger, es sieht so langsam nach was aus in der Innenstadt oder nach etwas Besserem aus, als man es verlassen hat. Ich würde behaupten, die großen Befürchtungen sind nicht eingetreten. Da trotzdem nochmal die Frage an euch stellen, wie ist euer Eindruck zum Leben sozusagen, nachdem die Teillegalisierung Realität geworden ist? Habt ihr irgendwas in der Stadtgesellschaft beim Rausgehen, beim mit Menschen sprechen herausgefunden, wo ihr sagen würdet, ja, das hat sich schon verändert, positiv wie negativ? Ich fange mal mit dir an, Marcel, weil du hast das Thema aufgebracht.
Ja, also ich kann es jetzt nur für mich so sagen. Ich glaube nicht, dass sich was großartig verändert hat. Ich nehme es zumindest nicht, nicht wahr, was ich wahrnehme. Und das ist jetzt kein Phishing for Compliments, sondern einfach ein großer Dank auch an Huberts und an Sebastian und seine Mitstreiter, dass man eben merkt, da wird mit großer Ernsthaftigkeit an das Thema drangegangen. Da wird seriös und gut werden Dinge vorbereitet. Und ich glaube, das nimmt auch denjenigen, die vielleicht irgendwie gesellschaftlich das kritisch sehen, so ein bisschen die Sorge, so hoffe ich zumindest. Und ich glaube, da ist tatsächlich Wuppertal ganz weit vorne. Ich habe natürlich jetzt nicht den Überblick in sämtliche anderen NRW-Großstädte, aber von daher, ja, ich glaube, es gesellschaftlich nehme ich keine Veränderung wahr. Ich nehme weder junge Erwachsene oder Menschen jegliches Alters wahr, die jetzt deutlich mehr in der Öffentlichkeit Cannabis konsumieren, noch nehme ich eben wahr eine Aufregung. Ich glaube tatsächlich, dass gerade genau das passiert, was ja auch gewünscht wird gesellschaftlich, dass es so ein bisschen mehr Normalität wird, dass es eben seinen ja den so diesen Bereich des ja Verruchten irgendwie des Illegalen jetzt dadurch durch die Teillegalisierung verlässt und das ist auch gut und richtig so.
Anja, wie ist dein Eindruck? Du hast ja Berlin und Wuppertal im Blick. Du kannst ja in beiden Städten dir die Entwicklung angucken. Du bist in beiden Städten viel unterwegs. Wie siehst du das?
Ja gut, aber hier in Berlin gibt es ja ganz andere Probleme. Wenn man das von dem einen oder anderen Abgeordneten hört, geht es da um andere Suchtmittel, die eine Rolle spielen. Ich glaube, da ist Cannabis gar nicht so ein großes Thema, zumindest hier im Regierungsviertel. Ich möchte noch mal auf einen Punkt hinweisen, der hier in Berlin am Anfang auch ein Riesenthema war, nämlich, oh Gott, die ganzen Gerichte müssen jetzt Zehntausende von Strafverfahren und irgendwelchen Vergehen nachträglich kontrollieren und dafür braucht man Heerscharen von Juristinnen und Juristen, die da wieder alles oder Richterinnen und Richtern, die dann wieder die Verfahren da aufrollen müssen und Leute, also das dann eben entsprechend anpassen und so. Da habe ich komischerweise danach nie wieder was so richtig von gehört und irgendwann wurde gesagt, ja, wir haben die Akten durch und dann gibt es halt einige Menschen, die jetzt eben ja aus den Registern gestrichen wurden, weil sie eben wegen kleinerer Mengen, wegen des Besitzes kleinerer Mengen irgendwann mal verurteilt wurden und das jetzt wieder aufgehoben wurde. Das ist ja auch so ein gesellschaftlicher Prozess, ne, wo gesagt wurde, werden dadurch nicht auch Gerichte entlastet langfristig, dass man eben jetzt nicht bei jedem Menschen, der eben bestimmte Mengen bei sich hat, da ein Riesenbohai macht. Und ich wohne ja in Wuppertal in der Nähe der Nordbahntrasse und ich habe schon das Gefühl, dass da eine gewisse Lockerheit ist. Und wenn man dann am Wochenende spazieren geht und so ein bisschen die Nase aufhält, sage ich mal, dass da so schon auch nicht Jugendliche, sondern erwachsene Menschen spazieren gehen und das einfach ein bisschen cooler und lockerer handhaben. Da will ich natürlich nicht wissen, wo die jetzt ihre Einkaufsquellen haben. Das ist ja auch noch so ein Problem jetzt in dieser, ich nenne das jetzt mal Übergangsphase, wo ja die vielen Clubs noch gar nicht so richtig ans Laufen gekommen sind, was jetzt zum Beispiel die erste Ernte oder so angeht. Ich habe hier eine Abgeordnetenkollegin aus Niedersachsen, die hat mir freudestrahlend schon vor Monaten erzählt, dass die da in Niedersachsen wohl sehr flott unterwegs waren, und da schon wesentlich weiter sind. Das wäre für mich auch mal eine Frage an Sebastian. Ich hatte jetzt ja so, als dann vor 2, 3 Wochen die Mitteilung kam, Genehmigung ist da und jetzt kommen die nächsten Schritte. Und da hattet ihr ja auch noch so angefragt, wo soll denn mal dann quasi die Abgabestelle sein oder dass ihr da noch Räumlichkeiten sucht oder irgendeinen Punkt, wo ihr dann die Verteilung machen könnt. Das würde mich jetzt mal konkret so interessieren. Wie geht das denn jetzt weiter? Ihr habt vielleicht schon zarte Pflänzchen irgendwo. Aber dieser Prozess, der muss ja jetzt auch noch in geregelte Bahnen dann gehen. Wann können die Mitglieder kommen und wie wird das eigentlich abgewickelt? Das ist so ein Punkt, der mich einfach noch interessieren würde. Und nein, ich bin kein Clubmitglied.
Ja, ich würde mit der Abgabestelle einfach mal anfangen. Wir haben bei der Abgabestelle nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet. Wir haben vernünftig gemessen. Trotzdem hat es der Bezirksregierung nicht gereicht. Wir haben es unseren Mitgliedern mitgeteilt. Wir hatten eine super Location mitten in Elberfeld in der Innenstadt, in der Nähe der City-Arkaden. Da ist definitiv ein freier Fleck. Wir haben allerdings eine Kita gehabt, die ein bisschen weiter zu den City-Arkaden geht. Die hat zwei Eingänge. Ein Eingang, wo die Kinder die Kita betreten und ein Eingang, wo der Briefkasten hängt und wo dann halt eben der Eingang für die Mitarbeiter ist. Die Bezirksregierung hat natürlich den Eingang genommen, den sie da in dem Moment für richtig hielten. Das ist jetzt keine Kritik, sondern das ist einfach nur, ne, so, wie es halt dementsprechend gemessen wurde. Und das waren tatsächlich dann 4 Meter, die da gefehlt haben. Und aufgrund dieser 4 Meter wurde uns diese Abgabestelle in Elberfeld eben nicht gegeben. Trotzdem hat man uns die Lizenz erteilt, weil wir halt eben dann gesagt haben, okay, wir haben ja natürlich noch die Anbauhalle. Rein bautechnisch wäre es möglich, da auch abzugeben. Trotzdem haben wir durch den Prozess dieser 3 Monate Wachstumsphase die Möglichkeit zu sagen, okay, hey, wenn wir in den 3 Monaten noch eine andere Location finden, dann würden wir die euch gerne mitteilen und dann würden wir das eben umändern. Und im Rahmen der Erlaubnis ist es auch kein Problem. Das hat man uns direkt mitgeteilt. Das heißt, wir haben jetzt noch die Möglichkeit, was zu finden. Wir haben was gefunden, allerdings müssen wir da auch ganz klar sagen, Wuppertal ist durch seine bauliche Art und Weise als Tal, durch die Talachse super, super schön für die öffentlichen Verkehrsmittel. Die Schwebebahn bietet sich da sehr gut an. Für uns war immer ganz, ganz wichtig, dass wir eine Location haben, wo die Mitglieder mit den Öffis hinkommen. Wir möchten nichts unterstellen. Wir können uns aber vorstellen, dass halt ein Mitglied, was 50 Gramm im Monat konsumiert, niemals unter den 3,5 Nanogramm sein wird. Und im Falle dessen, dass man eben sagt, hey, wir schauen einfach mal, ob die Mitglieder, die die Abgabestelle vom Bubatz verlassen, fahrtüchtig sind. Wenn da Kontrollen stattfinden, wäre es halt sehr schwierig. Und das wollten wir halt ausschließen. Wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir was gefunden haben. Wir haben 2 Locations gefunden, die trotzdem mit den Öffis erreichbar wären. Allerdings trotzdem ein bisschen außerhalb sind. Und das sind halt einfach Probleme, die uns da in den Weg gelegt werden, wo wir halt nicht ganz nachvollziehen können, wie die Sinnhaftigkeit dahinter ist. Ja, weil wir haben selber gehört von Mitarbeitern der Bezirksregierung, dass wir im Glücksspiel die Möglichkeit haben zu schauen, ja, ermessen können wir einfach mal ein bisschen handeln. Wir haben das beim Alkoholausschanklizenzen, ja, jede Kneipe, jede Disco braucht eine Ausschanklizenz, auch da können die Behörden nach Ermessen arbeiten. Bei Cannabis gibt es 0 Ermessen. Ja, und uns wurde auch ganz klar mitgeteilt, selbst wenn es 199,9 Meter sind, dann wird die Lizenz nicht erteilt. Punkt. Und das sind halt einfach Dinge, wo ich mir oder wir uns alle die Frage stellen, inwiefern ist das dann halt noch sinnvoll, weil von den 62 Cannabis-Clubs, die in Wuppertal gegründet werden könnten, aufgrund der Einwohnerzahl, wird es einfach faktisch nicht möglich sein. Das können wir jetzt schon mal direkt vorneweg sagen, das wird definitiv nicht möglich sein. Ja. Des Weiteren, zum weiteren Vorgehen können wir auch gerne ein bisschen was erzählen. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, die Mitglieder nicht unnötig zu belasten. Das heißt, weder mit Monatsbeiträgen noch mit sonstigen Beiträgen, haben ganz klar gesagt, hey, die Aufnahmegebühr, die halt dafür aufgewendet wird, um das ganze Equipment zu kaufen, wird erst dann fällig, wenn wir die Lizenz haben. Und dadurch ist es jetzt eben so, dass wir das, was wir selber machen konnten, alles schon im Vorfeld geleistet haben. Das heißt, die Renovierung, alle nötigen Dinge, die wir praktisch faktisch für die Lizenz brauchen. Ja, also Sicherheitsmerkmale, Sicherheitssysteme, die haben wir alle selber gestemmt. Die großen Aufwendungen, wie die Technikausstattung, die da teilweise angemietet werden musste, gekauft werden musste, das haben wir erst jetzt gemacht. Da ist aber alles da, ist alles vor Ort und bei uns werden diesen Monat noch die Lampen angehen, dann werden die ersten Pflänzchen blühen, sodass wir trotzdem den Termin im März einhalten können. Die Mitglieder wissen da Bescheid über die interne App. Wir werden dann im März das erste Mal Cannabis ausgeben und da sind auch schon die ersten Medienanstalten sehr interessiert dran, das Ganze dann eben zu beobachten und zu filmen und das zu begleiten.
Ja, tatsächlich hätte ich auch noch eine Frage an dich direkt.
Und dann würde ich auch die andere Frage aus dem Chat noch kurz stellen, wenn ihr uns weitere Fragen stellen wollt, macht das gerne, wie gesagt, im Chat oder über den Fragen-Tab. So, Marcel, bitte.
Genau. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet gerade, und das war ja das, als wir im März hier im Insta-Live waren, auch so ein bisschen schon vorausgesagt hat, die Regeln sind ja sehr rigide. Das ist ein ganzes Stück weit aus meiner Sicht zumindest auch gut und wichtig, aber teilweise eben nicht praktikabel. Du hast jetzt Beispiele schon genannt. Insgesamt, wie schätzt du das ein? Sieht ihr so die Zusammenarbeit mit den Behörden? Und auch noch die Frage, das eine ist ja Bezirksregierung Düsseldorf als Genehmigungsbehörde, das andere ist eben, du hast von Drops schon gesprochen, gute Zusammenarbeit. Gibt es da auch auf Ebene der Stadt Wuppertal, also mit Vertretern der Stadt Wuppertal, auch Kontakte? Ressort Soziales, dort gibt es ja auch die Suchtkoordination und Fachleute, die dort ja, unterwegs sind.
Ja, klar, gerne. Wir haben, wo wir angefangen haben, haben wir eine große Rundmail gemacht. Wir haben die Polizei Wuppertal angeschrieben, also direkt auch die Stelle Wuppertal selber. Wir haben das Ordnungsamt angeschrieben, wir haben die Stadt Wuppertal selber angeschrieben. Wir haben nur von euch eine Antwort bekommen. Also nur von den Grünen gab es da eine Antwort drauf, die auch gesprächsbereit waren. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass von keinem anderen eine Antwort kam. Von der Polizei kam eine Antwort, dass zum jetzigen Zeitpunkt kein Gesprächsbedarf herrschen würde, weil die gesetzliche Grundlage nicht gegeben ist. Kann ich ein Stück weit verstehen. Trotzdem jetzt auch bei dem Medienrummel, den wir um uns haben, hätte ich mir zumindest gewünscht, dass mal jemand auf uns zukommt und sagt, hey, jetzt habt ihr ja die Lizenz, sollen wir uns mal zusammensetzen, sollen wir mal sprechen, wie können wir das koordinieren? Weil wir haben von unserer Seite aus den Kontakt gesucht, haben ihn aber nicht bekommen. Das ist keine Kritik, das ist einfach nur so, wie es jetzt praktisch gelaufen ist. Ganz im Gegenteil eben zum Drops, ne? Also der Drops Wuppertal, die Bianca Eutner, die Leiterin, super, super Austausch. Wenn sie Fragen hat, wenn wir Fragen haben, wir ergänzen uns da super. Da läuft die Kommunikation natürlich größtenteils über unseren Psychologen, den Sucht- und Präventionsberater. Ansonsten haben wir da ehrlich gesagt jetzt nicht so viel Kommunikation. Ne? Also der Sebastian und ich sprechen regelmäßig miteinander, sind da im Austausch, aber ansonsten hält sich das Ganze doch ein bisschen zurück. Ne?
Wer sich nicht zurückhält, und das ist auch gut so, ist unser Chat. Schöne Grüße an WP Ahrtal, die uns gerade folgen. Wunderbar. Die kurze Werbung sei gestattet, auch im Rahmen von Parteiarbeit. Es gibt eine Frage, und zwar: Verkauft ihr bei Wubatz auch Stecklinge und wenn ja, dann auch an Nichtmitglieder? Diese Frage würde ich aus Gründen direkt an dich weiterleiten, Sebastian.
Ja, wir müssen aufs Wording ein bisschen aufpassen. Wir müssen KKG-konform bleiben. Wir verkaufen gar nichts. Wir geben ab. Es ist ein Unterschied zwischen einem Verkauf, also einem gewinnorientierten Handeln. Das tun wir nicht, sondern wir geben immer zum Selbstkostenpreis ab. Aber tatsächlich dürfen auch Nichtmitglieder bei uns Stecklinge erwerben. Das wird dann auch, ja, ich würde mal ganz vorsichtig sagen, Anfang März der Fall sein, dass wir unsere selbst kultivierten Genetiken, von denen wir wissen, dass die gut performen und qualitativ hochwertig sind, diese Genetiken können dann auch bei uns erworben werden und auch für Nichtmitglieder. Allerdings auch da wieder nur im Rahmen des KKG 3 Stecklinge pro Person. Wenn mehrere Personen im Haushalt wohnen, müsste die andere Person mitkommen und dann müssen wir tatsächlich auch die Meldeadresse kontrollieren. Aber ja, wir dürfen es. Ja. Und auch Samen dürfen wir auch.
Wie sieht das aus, wenn ihr in Kontakt kommt mit einem neuen Mitglied? Wir hatten das beim letzten Insta-Live, möchte aber trotzdem, weil das wichtig ist, nochmal von dir hören. Wie sieht die, ich nenne es mal Kontrolle, du wordest das gleich bestimmt besser aus. Wie kann man sicher gehen, dass die Person, die in den Cannabis-Club kommt, auch eine ist, wo man ja mit gutem Gewissen eine Abgabe machen kann?
Also wir haben bei jedem Mitglied, das ist wirklich eine Arbeit gewesen, wo ich auch dem ganzen Team von Bubas nochmal Danke sagen muss, wir haben mit jedem Mitglied einen Videocall gemacht. Die Mitglieder hatten die Möglichkeit, bei uns auf der Homepage einen Google-Call zu vereinbaren, wo sie können, wo wir können. Wir haben da 2 Tage die Woche für freigegeben. Und in diesen Google-Calls konnten wir halt Fragen stellen. Wir haben einfach praktisch mal nachgefragt, hey, wie stehst denn du zum Thema Cannabis? Wie bist du auf Cannabis gekommen? Warum willst du Mitglied werden? Und diese Aufnahmegespräche haben wir analysiert, auch mit unserem Psychologen zusammen, und sind dann zum Entschluss gekommen, dass wir tatsächlich bei 2 Leuten nochmal dann persönlich angerufen haben, nach dem Call und gesagt haben, hey Mensch, du hast da so ein paar Dinge gesagt, wo wir uns nicht so ganz sicher sind. Wir würden dir da empfehlen, vielleicht nochmal vorher mit uns ins Gespräch zu gehen, aber das war bei 2 Leuten der Fall. Natürlich ist es so, dass wir jetzt nur rein virtuell mit den Leuten Kontakt hatten. Ein paar haben wir vielleicht mal persönlich gesehen, aber auf Messen oder sonst wo. Aber faktisch ist es so, dass das Mitglied von uns postalisch seinen Mitgliedsausweis zugeschickt bekommt und dann trotzdem bei jedem Besuch auch seinen amtlichen Personalausweis dabei haben muss. Das heißt, somit stellen wir auf jeden Fall sicher, dass es A das Mitglied ist und B er auch wirklich die Person ist, die er in dem Mitgliedsantrag angegeben hat. Ja, sonst könnte ja jeder reinschreiben, ich bin der Max Mustermann, ich bin volljährig und dann kommt auf einmal ein Minderjähriger. Da hat das KKNG meiner Meinung nach sinnvoll gearbeitet. Ne? Also das müssen wir dann vor Ort nochmal kontrollieren.
Danke dir dafür. Weil jetzt viele neue dazugekommen sind, weise ich nochmal darauf hin, ihr könnt uns gerne Fragen stellen, egal zu welchem Thema. Lokale Umsetzung der Teillegalisierung von Cannabis sollte drin vorkommen. Und dann sind wir gerne dabei und setzen diese Frage gemeinsam hier um in den Chat oder eben auch in das Fragen-Tab rechts unten. Und wenn Anja Liebert sich bei mir meldet, dann werde ich sie dran nehmen. Deswegen, liebe Anja, du hast eine Frage.
Danke. Ich habe noch eine nette Anekdote zu dem Thema. Ich bin Mitglied eines Kleingartenvereins und irgendwann hing dann in unserem Schaukasten, nenne ich das mal, also wo so immer die wichtigen Mitteilungen kommen, wann das Wasser abgedreht wird und solche tollen Sachen. Und da wurde dann ein klein bedrucktes DIN A4-Zettelchen aufgehangen, wo dann nochmal eindrücklich darauf hingewiesen wurde, dass nach dem, ich weiß nicht, Bundeskleingartengesetz etc. in Kleingärten keine Pflanzen angebaut werden dürfen. Also für alle Kleingärtnerinnen und Kleingärtner in dieser Runde. Und das war dann auch wohlfeil ausgeführt. Und gleichzeitig kann man aber, wenn man jetzt einen Balkon hat oder so, dann ist das ja überhaupt kein Problem mit den drei Pflanzen oder einen eigenen Garten oder so. Aber in Kleingärten ist es nicht zulässig und führt zur sofortigen Kündigung. Ich fand das ein bisschen witzig, aber ich glaube, der Hintergrund ist, dass Kleingartenanlagen ja auch oft öffentlich zugänglich sind. Und man auf dem eigenen Balkon vielleicht einen besseren Blick drauf hat, was mit den Pflanzen passiert, als in der Kleingartenanlage, wo manche Menschen vielleicht nur am Wochenende sind und sich dann wundern, wenn dann vielleicht jemand anders früher geerntet hat oder so. Aber ich fand das schon sehr speziell, dass es da doch so viele klare Regelungen gibt. Marcel hatte vorhin schon gesagt, jede Regelung ist erstmal gut, damit das System jetzt in der Form, wie es geschaffen wurde, nicht anfällig ist für Kritik und für Polemik etc. Aber manche Sachen, das treibt dann schon merkwürdige Blüten, wenn da jetzt in jedem Kleingarten so ein Verbotsaushang gemacht wurde.
Wenn ich da ganz kurz was zu sagen darf. Ja. Wir haben die Frage tatsächlich von einem Mitglied bekommen und wir haben da ein bisschen nachgeforscht. Und das ist auf jeden Fall richtig. Es ist einmal die öffentliche Zugänglichkeit. Ne? Ich muss die Pflanzen vor dem Zutritt von Dritten schützen. Vor allen Dingen geht es aber auch darum, dass es nicht der feste Wohnsitz ist. Ich darf nur in meinem festen Wohnsitz anbauen. Und da gibt es nochmal einen coolen Rechtsstreit zu, weil vor 1980, oder schieß mich tot, galt das Wohnrecht noch in Kleingärtenvereinen. Und da wurde das noch nicht geändert. Und es gibt tatsächlich Kleingärtenvereine, die haben Mitglieder vor 1980 aufgenommen. So lange sind die schon da drin. Und die durften tatsächlich dort Cannabis anbauen. Also laut KKMG auf jeden Fall. Aber daran sieht man halt auch wieder, ne, dass es ist halt. Aber es gibt Anwälte, die machen sich dann da wirklich einen Kopf drüber und zerrupfen so ein Gesetz und kommen dann zu solchen Entscheidungen an.
Ja, spannend, was Oma und Opa alles so dürfen. das ist wirklich eine sehr interessante Entwicklung. Marcel, bevor Anja die Frage gestellt hat, hatten wir nochmal ganz kurz den Punkt der Sicherheit und wie geprüft wird, dass Mitglieder des Cannabis-Clubs auch wirklich berechtigt dazu sind, Mitglieder sein zu dürfen. Jetzt bist du unter anderem auch dafür zuständig, dass von grüner Seite aus gesundheitspolitisch einiges läuft. Wenn du das jetzt nochmal hörst, auch aus dem Munde von Sebastian, ist das für dich etwas, was du, natürlich hast du das erwartet, weil das Teil des Gesetzes ist, aber was macht das mit dir? Ist das was sehr Positives, das jetzt nochmal zu hören? Hörst du das gerne? Sag uns gerne, wie du das siehst.
Ja, also ich habe ja vorhin versucht schon anzudeuten, also ich habe da tatsächlich, ich bin ja selbst kein Cannabiskonsument und bin durchaus jetzt irgendwie jemand, der als die ersten Diskussionen dazu nochmal politisch aufkam, auch Dinge kritisch hinterfragt hat. Und ich muss tatsächlich aber sagen, jetzt in diesem konkreten Fall merkt man eben dieses hohe Maß an Verantwortlichkeit. Das ist eben was anderes. Was deutlich anderes ist, als wenn ich zu einem als Konsument zu einem Dealer, der ja einfach rein Geld damit erstmal machen will und dem, glaube ich, die Menschen dahinter teilweise dahinter auch egal sind. Ich merke hier eben ein verantwortliches Umgehen mit dieser Teillegalisierung. Ja, das macht mich natürlich froh, auch dass bei WUBAZ vor allem so dieser Bereich von Prävention, der auch, dass der Verein auch nochmal psychologisch begleitet wird oder Leute mit psychologischer Expertise dabei sind. Das finde ich richtig wichtig und auch sinnvoll, weil es eben zeigt, irgendwie, da wird halt einfach seriös gearbeitet. Und das finde ich extrem wichtig. Insofern kann ich da einfach nur noch sagen, das eine sind die formalen Regelungen, über die wir viel gesprochen haben. Das andere, dass ich aber das Gefühl habe, dass WUBAZ über diese normalen Regelungen oder gesetzlichen Regelungen hinaus irgendwie da Verantwortung übernimmt. Und das ist natürlich erstmal positiv und auch die Zusammenarbeit mit Drops, die ja einfach deren Alltagsgeschäft Suchtprävention auch ist.
Dann mag ich in dem Zusammenhang noch eine Frage aus dem Chat mit reinnehmen. Und zwar gibt es irgendwann eine Statistik, ob die Beschaffungskriminalität durch die Legalisierung zurückgegangen ist. Wer mag darauf antworten? Ich glaube, das ist so eine Mischgeschichte jetzt hier. Da kann ja jeder drauf antworten. Aber Sebastian nickt schon, dann nehme ich den mal.
Ja, also Beschaffungskriminalität ist ja im Endeffekt immer die Kriminalität, die, wie der Name schon sagt, aufgewendet wird, um eben die Droge zu finanzieren. Also da müssen wir ja schon mal ein bisschen unterteilen. Wenn die Frage wirklich so gemeint ist, dann wird das mit Sicherheit relativ schwierig sein, das Ganze statistisch zu durchleuchten. Ich glaube aber, dass die Menschen einmal dadurch, dass sie die Möglichkeit haben, selber Cannabis anzubauen, oder es dann eben auch in Fachgeschäften zu bekommen, oder wie es natürlich auch mittlerweile gang und gäbe ist, die einen finden es gut, die anderen finden es nicht so gut, man bekommt sehr leicht ein Rezept. Ich habe Kopfschmerzen, ich habe Bauchschmerzen, zack, habe ich ein Online-Rezept, kann mir Cannabis verschreiben lassen. Ob das mit dem KKNG in Form von Suchtprävention zu vereinbaren ist, weil wir dann auch wieder in einem Bereich sind, der Online-Arzt hört einmal, ich habe Bauchschmerzen, ich kriege ein Rezept, das ist eine andere Frage. Aber wenn wir das so betrachten, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Beschaffungskriminalität einfach zurückgeht, weil die Möglichkeit, das günstig zu bekommen, unter dem Wert, den ein Dealer aktuell nimmt oder vor der Legalisierung genommen hat, der ist ja deutlich erleichtert worden durch das KKNG.
Ja, also es gibt ja, wenn man jetzt sich auf die formale Ebene zurückzieht, es gibt natürlich auf regionaler Ebene polizeiliche Kriminalitätsstatistiken. Dort wird aber ja auch nur das erfasst letztendlich, was das Tageslicht, sage ich mal, erblickt, sprich wo Menschen im Rahmen von Beschaffungskriminalität erwischt werden. Ich würde von der Tendenz sagen, aber das ist wirklich aus dem hohlen Bauch heraus, dass ich glaube, dass es eher im Kontext Beschaffungskriminalität leicht rückgängig sein wird für den bergischen Raum. Aber man muss sich natürlich auch ehrlich machen, irgendwie, dass eine gewisse Dunkelziffer da auch immer bleibt und auch nicht jeder, der jetzt sich sein Cannabis vorher, sage ich mal, von einem Dealer besorgt hat, jetzt zum Cannabis-Club gehen wird. Also von daher. Also ich bin da einfach sehr gespannt auf die ersten offiziellen Zahlen, wobei Statistiken natürlich auch immer nur eine begrenzte Aussagekraft haben.
Meine weitere Statistik könnte es auch gehen, außer Anja möchte noch dazu was sagen, dann nehme ich.
Ja, vielleicht, ja, würde ich gerne,
Ja,
weil
klar.
war ja gesagt, wir haben jetzt einen Club in Wuppertal, aber eigentlich hätte man jetzt, um, ich sag mal, flächendeckend oder wie auch immer ein Angebot zu machen, hätte man ja die Möglichkeit, X-Clubs zu machen. Ich glaube, du hattest vorhin 60, 62 oder so gesagt. Das heißt, die Mitglieder, die jetzt da sind, und ihr habt ja, glaube ich, wenn ich das richtig so verstanden habe, ja auch noch nicht so quasi die volle Kapazität, die ihr haben könntet an Mitgliedern. Wahrscheinlich nicht, weil sich nicht mehr melden, sondern weil ihr ja auch erstmal langsam das jetzt entsprechend in die Wege leiten wollt. Das heißt, es gibt ja ganz viele Menschen, die auch konsumieren, aber die nicht Mitglied eines Clubs sind. Und die Frage wäre ja dann, wird es demnächst, in den nächsten Jahren, wenn sich das Ganze etabliert hat, wird es dann einfach viel mehr Clubs geben, die auf der ähnlichen Basis arbeiten? Und auf der anderen Seite, ich meine, ich habe einen gerade eben erwachsen gewordenen Sohn. Und für mich ist eigentlich eher die Frage, mit welchen Suchtmitteln kommen junge Menschen, volljährig, noch nicht volljährig, wie auch immer, in Berührung. Und ich glaube, da gibt es genügend Suchtmittel, die viel gefährlicher sind. Das können, glaube ich, alle hier in der Runde dann bestätigen. Aber die Frage ist ja auch immer, mit was kommen die jungen Leute in Berührung und wo? Und dadurch, dass es die Clubs gibt, ist das ja ganz anders eingeschränkt, weil es gibt Cannabis, Punkt. So. Und das ist ja was anderes, wenn ich, weiß ich nicht, bei Dealern etc. unterwegs bin, dann können die ja auch sagen, ha, ich hätte noch was anderes hier im Angebot. Und das sind ja immer die gefährlichen Punkte dann auch gerade für jüngere Menschen, die noch so in der Experimentierphase sind, zu sagen, ah ja, okay, dann gucke ich mir was anderes auch noch an. Und von daher bieten ja die Clubs einfach die Sicherheit, man weiß, was man kriegt und ist da auch in dieser Gemeinschaft und ist da am gleichen Ziel und hat da eine gewisse, ja, wie soll ich das sagen, gemeinsame Arbeit ja auch an den Sachen. Und von daher ist das für mich was anderes, als wenn ich jetzt sage, es gibt irgendwo Stellen, wo ich Suchtmittel aller Art bekomme. Und das hat ja eine ganz andere Wirkung dann und eine ganz andere, ich sag, nenne das jetzt mal Verführungssituation. Das heißt, Frage wäre ja, wird es in Wuppertal, im Bergischen Land, wo auch immer, noch viel mehr Menschen geben, die genauso viel Zeit und Energie und Ressourcen erstmal in diese Clubgründung reinstecken? Oder habt ihr das Gefühl, wir sind jetzt diejenigen hier in Wuppertal und da wird erstmal drumherum erstmal lange nichts passieren? Das wäre ja auch eine Frage, die noch spannend ist.
Also wir haben natürlich auch darüber nachgedacht, wie ist das mit einem Franchise-Modell, wie ist das mit einem Lizenzmodell, wie können wir das erweitern? Da sind wir nicht selber drauf gekommen, weil wir selber echt genug um die Ohren haben, aber das haben uns auch Menschen gefragt. Wir haben das Beispiel in Schwelm, da gab es einen Club, da haben sich einfach die Mitgründer ein bisschen zurückgezogen und haben irgendwann gesagt, nee, wir haben da kein Interesse mehr dran oder wir haben da nicht mehr die Kapazitäten für, es wird alles zu teuer. Und der kam auf uns zu und sagte, hey, wollt ihr das nicht Wuberts Schwelm nennen und ihr unterstützt mich ein bisschen mit eurem Know-how, euren Kontakten, die ihr da habt, ihr habt das ja super gemacht. Faktisch können wir es nicht und dürfen es nicht. Ja? Wir dürfen weder ein Franchise-Modell noch sonst irgendwelche Weitergabemodelle aufbauen, weil wir brauchen immer die 7 Gründungsmitglieder. Das ist halt Vereinsrecht in Deutschland. Anders wäre es bei den Lizenzgeschäften, da könnte man darüber sprechen. Das wäre was komplett anderes, dann reden wir aber nicht mehr über Cannabis-Clubs. Des Weiteren ist es bei den Mitgliedern ja auch so, dass sich ganz normal in den Umständen der Menschen etwas verändert. Wir haben Mitglieder, die vor über 2 Jahren sich bei uns gemeldet haben, Mitglied werden wollten. Bei denen haben sich Dinge geändert. Das heißt, wir haben auch eine gewisse Fluktuation in dem Ganzen. Wir haben Mitglieder, die Mitglieder geworden sind und jetzt auf einmal sagen, nee, ich bin jetzt Patient geworden, ich habe kein Interesse mehr an der Mitgliedschaft. So rücken auch immer wieder Menschen nach. Trotzdem ist das Interesse natürlich sehr, sehr hoch. Aber um da nochmal aufs KKNG zurückzukommen, es wird in Wuppertal unfassbar schwierig werden, eine Halle zu finden für den Anbau, weil ich brauche eine gewisse Größe an Fläche, um die Pflanzen zu produzieren. B, brauche ich auch Strom. Wir reden hier nicht von einem Anschluss für ein Mehrfamilienhaus. Wir reden hier von Starkstromleitungen, die eigentlich nur in Industriegebieten vorkommen. Und jetzt müssen wir wieder schauen, wie viele Mischgebiete haben wir in Wuppertal, wo halt eben dann trotzdem, zum Beispiel in Langerfeld haben wir das EDE, die haben eine eigene Kita. In diesem Langerfelder Industriegebiet wäre überhaupt nichts möglich, weil diese Kita auch wiederum da ist. Und das sind halt alles Punkte, wo ich ja ganz klar sage, das Interesse ist definitiv da, das spüren und hören wir auch. Die Umsetzbarkeit wird das Riesenproblem sein für die Clubs. Und das ist halt ein Punkt, wo wir ganz klar sagen, entweder bekommt man da Unterstützung oder man findet irgendwie eine Möglichkeit, den Behörden zu sagen, hey, ihr könnt da doch mal einen Meter, ja, Differenz lassen. Wenn wir eine 4-spurige Schnellstraße dazwischen haben, dann geht von diesem Meter keine Gefahr aus. Das Kind wird nicht über diese 4-spurige Schnellstraße laufen und dann in die Abgabestelle reinstolpern. Das wird faktisch nicht passieren. Und da müsste man, glaube ich, eher die Behörden ein bisschen in Schutz nehmen und sagen, hey, Düsseldorf, ihr arbeitet nach den Vorgaben, ihr dürft es gar nicht anders. Weil wenn es nachher rauskommt, welcher Mitarbeiter oder welcher Beamter es zugelassen hat, gibt es ein riesen Trararum. Das heißt, ich glaube, man müsste da anders rangehen und die Behörden vielleicht ein bisschen entlasten und denen die Möglichkeit geben, da auch einen Spielraum einzubauen. Wie es bei Spielotheken der Fall ist, wie es bei Alkohol der Fall ist und Tabak. Ja.
Wenn ihr uns noch eine Frage stellen wollt, dann ist jetzt die letzte Möglichkeit, uns Fragen zu stellen. Es sind jetzt noch einige, ich muss mir ein paar auswählen, aber so ein, zwei würde ich noch annehmen. auf die wir gerne dann auch eingehen können. Schnelle Frage, schnelle Antwort, wahrscheinlich ehrlich gesagt an euch alle. Es gibt die Frage, beziehungsweise es ist so eine halbe Frage, halbe Aussage. Ich würde gerne für Wuppertal einen Bericht sehen, wie viel in Klammern Privatrezepte für Cannabis mehr ausgestellt worden sind seit dem 1.4. Gibt es da wohl irgendeine statistische Möglichkeit? Das finde ich ehrlicherweise auch spannend. Kann mir das jemand beantworten und der Person, die das gefragt hat? Sebastian ist nicht so ganz sicher,
Ja,
aber er schüttelt schon mit dem Kopf.
ich kann was dazu sagen. Wir haben Austrittsanfragen bei unserem Verein, völlig normal. Wussten wir vorher, dass das passieren wird. Wie gesagt, Lebensumstände ändern sich. Circa 10% der Mitglieder, die was dazu sagen wollten, haben angegeben, dass sie jetzt Patient sind. Aus welchen Gründen auch immer. Lassen wir so dahingestellt und dass das Cannabis jetzt per Post nach Hause kommt. Das können wir, denke ich mal, einfach mal so stehen lassen. Ne?
Ich glaube, den Luxus könnt ihr nicht anbieten, dass ihr das
Nee,
Ganze auch noch
dürfen wir gar
dürft
nicht.
ihr auch gar nicht. Guck mal, das ist doch dann geklärt. Zwei Themen wären mir persönlich noch wichtig. Das erste startet, glaube ich, da fangen wir nochmal einen kleinen Monolog an, Sebastian, den wir zumindest in den Zwiegesprächen zwischendurch schon mal ab und an hatten. Und zwar vergessen wir, glaube ich, dass, ist ja auch wichtig, Anja ist ja auch, war ja auch lange Zeit als Politikerin unterwegs, dass das Ganze auch ein Wirtschaftsaspekt ist des Ganzen. Ich habe das mal, oder wir haben das mal zusammen verglichen mit einem mittelständischen Unternehmen. Und ehrlicherweise muss man bei dem Volumen, den das Ganze annimmt, bei gewisser Mitgliederzahl auch wirklich davon reden. Kannst du uns einmal einen kurzen Abriss geben, warum dieser Vergleich gar nicht so schlecht ist eigentlich?
Klar. Wir schreiben Arbeitspläne. Ja, das ist schon mal der erste Punkt, wo schon mal in die Richtung geht. Wir haben am Anfang auch gesagt, Mensch, komm, wer kann, der kann, wer kommt, der kommt. Da merkst du ganz schnell, das funktioniert nicht. Also das heißt, wir haben ganz klare Strukturen. Wir haben zwei Meisterhandwerker im Umfeld, die halt auch Mitgründungsmitglieder sind. Die geben das Ganze wie auf einer Baustelle vor. Ja, also Samstag ist zum Beispiel der Tag, wo alle frei haben. Da wird das und das gemacht, da wird das und das gemacht. Das ist halt wie in einem mittelständischen Unternehmen. Des Weiteren zahlen wir auch Steuern wie ein mittelständisches Unternehmen, weil die Weitergabe des Cannabis ist steuerpflichtig. Wir haben da sehr, sehr lange mit Steuerberatern und Steuerfachanwälten drüber gesprochen. Der Mitgliedsbeitrag an sich, der ist steuerfrei. Jetzt sind wir aber in einem Zwiespalt. Möchtest du als Mitglied, was vielleicht nur 2 Gramm im Monat rauchen möchte oder 5 Gramm, möchtest du einen sehr, sehr hohen monatlichen Beitrag zahlen, wo wir sagen, okay, es ist steuerfrei, dann können wir den Grammpreis senken, oder sollen wir einen durchschnittlichen Monatsbeitrag finden und dafür ist dann eben der Grammpreis steuerbar mit 19%. Ja, und wir haben uns für so ein Mittelding entschieden. Wir nehmen jetzt 25 € Grundbeitrag, das deckt dann eben unsere laufenden Kosten. Die Weitergabe vom Cannabis ist steuerpflichtig. Ja, und auch da bewegen wir uns ja wieder administrativ in einem Bereich. Da muss ja sich ja jemand drum kümmern. Da muss ja jemand sitzen, der das Ganze macht. Trotzdem dürfen wir kein Geld dran verdienen. Ja, das heißt, so bei uns ist es so eine Herzblutangelegenheit. Natürlich werden auch Gehälter ausgezahlt an den Vorstand. Das ist allerdings alles im Rahmen des KKNG. Ja, wir dürfen da keine Mondgehälter auszahlen. Uns wurde auch schon unterstellt, dass wir dann tatsächlich dem Vorstand da 20, 30.000 € im Monat auszahlen. Das ist halt nicht der Fall. Unsere Bücher werden alle überprüft. Unsere Bücher sind für die Mitglieder öffentlich. Und da ist es halt meiner Meinung nach deutlich der Faktor, dass wir wie ein mittelständisches Unternehmen arbeiten müssen. Ja, wir können nicht der Bezirksregierung am Ende des Jahres sagen, ach ja, die Dokumentation, die haben wir irgendwo, schicken wir ihnen dann noch, dann ist der Laden zu. Das heißt, auch da müssen wir strukturiert arbeiten. Wir müssen genau wissen, wer kümmert sich um was, wo sind die Unterlagen dargelegt. Ja, und das kann man nicht anders vergleichen. Das hat jetzt nichts mit einem Billardverein zu tun oder einem anderen e.V.
Wirtschaftsfaktor Cannabis, Anja, wer sagt's der CDU? Kannst du das übernehmen? Wie guckst du da drauf?
Ja, ich mache mir im Moment echt Sorgen, weil die CDU natürlich jetzt im Wahlkampf immer sagt, so Cannabis-Legalisierung oder Teillegalisierung soll zurückgefahren werden. Aber die können ja nicht alleine regieren, deswegen glaube ich wirklich, hake ich das mal unter Wahlkampfgetöse ab. Diese Konstruktion mit den Vereinen erfordert natürlich, dass es engagierte Menschen gibt, wie in jedem Verein, und trotzdem habt ihr diese hohe Verantwortung für Produkte. Ich meine, das ist ja nun mal in einem Tischtennisverein nicht so, ne? Da muss ich nicht, weiß ich nicht, mich um die, gut, da muss ich vielleicht eine Halle auf und zuschließen oder ab und zu mal eine Tischtennisplatte kaufen, aber ich muss mich ja nicht um Pflanzen kümmern, die, keine Ahnung, bewässert, geguckt, geerntet, verarbeitet, wie auch immer werden. Das ist natürlich eine ganz andere Sache. Und trotzdem war die Idee mit den Clubs ja, dass man eben nicht direkt Wirtschaftsunternehmen daraus macht, obwohl alle, die das über diese Online-Apotheken oder so machen, da sitzen ja nicht Leute in einem Verein dahinter, die in ihrer Freizeit irgendwelche kleinen Briefumschläge zukleben. Also von daher ist das natürlich ein bisschen ungerecht verteilt. Und trotzdem war das im Grunde die gesellschaftliche Chance, das ganze Thema auf diese Stufe zu bringen. Also von daher ehrenwert alle, die sich das in Anführung, ich sage jetzt mal ehrenamtlich da reingehängt haben und diese bürokratischen Hürden etc. das alles auf sich genommen haben. Aber wenn wir das anders gemacht hätten und direkt gesagt hätten, ach ja, das soll irgendwie wirtschaftlich organisiert werden oder so, dann wäre das vielleicht gar nicht zum Tragen gekommen.
EU-Recht.
Bitte?
Das EU-Recht, ja. Also ja, das EU-Recht sagt ja, dass wir keinen kommerziellen Verkauf machen dürfen. Das war ja das große Problem. Deswegen war ja nur der e.V. möglich.
Ja, ja, aber diese Online-Geschichten oder die medizinischen Sachen, das wird ja dann anders geregelt.
Richtig.
Die Frage ist ja, wenn diese nächste Stufe kommt, käme mit den lizenzierten Geschäften, wie auch immer, dann würde das ja trotzdem nicht jetzt die Clubs ersetzen oder so, sondern das wäre ja ein zusätzliches Angebot. Also von daher werden ja diese Clubs und die Struktur dieser Clubs auf jeden Fall erhalten bleiben. Du hattest vorhin gesagt, 7 Jahre habt ihr jetzt erstmal die Genehmigung. Und ich finde, das, was wir da vorgelegt haben bei allen bürokratischen Hürden und was man hätte besser machen können, finde ich es trotzdem eine gelungene Sache. Und wenn man jetzt diese wirtschaftlichen Aspekte sieht, kann man natürlich überlegen, wie viel wird da umgesetzt und wie viel wird dem, ich nenne es jetzt mal Schwarzmarkt, entzogen, auch an Mitteln oder an Volumen. Das ist ja auch wichtig und für mich wirklich dieses Thema Jugendschutz und diese Unterscheidung zwischen harten Drogen, Genussmitteln und anderem, dass wir eben gerade die jungen Menschen schützen, verantwortlich mit den Sachen umzugehen. Und das kann natürlich in den Clubs mit ihren Auflagen 1000-mal besser geschehen, als wenn ich das an der dunklen Stelle auf der Nordbahntrasse mache.
Jetzt gibt es zweimal die gleiche Frage, interessanterweise einmal über den Tab und einmal im Chat. Im Chat könnt ihr ihn alle lesen, wer das gepostet hat. Da geht es nochmal um das Thema Datenschutz, ob die Behörden die Mitgliederlisten einsehen können. Ähnlich war die Frage auch übers Fragen-Tab gestellt.
Also es ist so, dass wir bei der Übermittlung der Daten, das heißt die Grammzahlen, die konsumiert werden, das sind anonymisierte Daten, da müssen wir praktisch nur mitteilen, welches Mitglied hat wie viel Cannabis konsumiert. Da geht es nicht darum, um jetzt den Herrn Müller da zu benennen, sondern es geht darum, um einen Durchschnitt zu errechnen. Das ist ja auch das, was was die Regierung damit vorhatte, dass man auch Statistiken erstellen kann. Ja, also wie viel wird denn überhaupt konsumiert? Auf Nachfrage müssen wir allerdings alle Bücher offenlegen. Ne, das würde aber eben nur passieren, wenn da, ja, weiß ich nicht, wenn die Bezirksregierung, wenn man sagt, nee, beim Wuberts würden wir gerne mal schauen, welches Mitglied denn da wirklich dabei ist. Ja, aber die Daten, die wir automatisiert übermitteln müssen, die sind anonymisiert.
Das ist bei jedem Verein so.
Ja. Dementsprechend. Das ist KKNG, genau. Also wir haben auch da, haben wir mit unserer Software auch der Bezirksregierung vorgeschlagen, das nochmal intern zu nutzen, weil wir haben über unsere Software die Möglichkeit, komplett anonymisiert, eben ohne, dass die Mitglieder da überhaupt auftauchen, zu sagen, Mitglied 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis 500 hoch, hat jeweils so und so viel Gramm konsumiert. Das heißt, die könnten auf einen Klick abrufen, wie viel hat der Wuberts denn jetzt abgegeben. Das ist ja die Kontrolle, die stattfindet, um sicherzustellen, dass wir nicht mehr produzieren, als wir produzieren dürfen und nicht mehr abgeben, als wir abgeben dürfen. Ja, weil jedes Gramm wird erfasst, jede Pflanze wird getrackt und dieses Verfahren ist halt eben für beide Seiten am angenehmsten, weil wir müssen keine riesigen Excel-Dateien anfertigen und die Bezirksregierung braucht keine riesigen Dateien sichten. Ja, es geht einfach nur darum, das zu übermitteln.
Jetzt zu einem Thema, was wir vorhin schon ein bisschen angesprochen haben. Da würde ich dann gleichzeitig auch ein bisschen in die finale letzte Runde gehen mit euch dreien. Und zwar geht es um die Zukunft. Wir haben ja in dem nächsten Jahr eine Bundestagswahl, wir haben eine Landtagswahl. viele andere Wahlen, die stattfinden in den nächsten 2 bis 4 Jahren. Also es wird sich auch in den nächsten Jahren natürlich politisch werden sich Dinge verändern. Ihr habt gerade gesagt, für 7 Jahre habt ihr die Konzession sozusagen erhalten. Ich möchte aber trotzdem einmal bei euch allen nachfragen, wie guckt ihr auf die Zukunft, was die Teillegalisierung anguckt? Gibt es die Sorgen, die sind formuliert worden, auch von Menschen, die nicht im Cannabis-Bereich unterwegs sind? Was passiert, wenn es eine CDU-geführte Regierung gibt? Was passiert, wenn es eine Regierung gibt, wo die aus SPD und Grünen besteht? Das kann ja, ist ja alles noch offen, kann ja alles passieren. Ich weiß nicht, vielleicht mal mit dir angefangen, Marcel, weil du jetzt etwas länger nicht mit drin warst. Wie schaust du auf die Zukunft, auf die nächsten Monate, Jahre, was die Legalisierung angeht?
Ja, also tatsächlich ist für mich noch wichtig, wird die Stufe 2, also die diese lizenzierten Fachgeschäfte, wie wird sich das entwickeln? Wird es tatsächlich, gerade jetzt, ich gucke auf NRW halt, tatsächlich irgendwann auch kommen und dann auch im Binnenverhältnis zu den Cannabis-Clubs, wo man mir die Clubs da, glaube ich, nochmal gefühlsmäßig irgendwie näher stehen würden als die lizenzierten Geschäfte. Also wie wird da die Entwicklung sein? Und auch da nochmal drauf zu gucken, das hört sich jetzt sehr technokratisch an, aber auch zu gucken, gerade jetzt in Wuppertal und Umgebung, das zu evaluieren, ja, wie viele Clubs gibt es in vielleicht 2, 3, 4 Jahren, was hat sich etabliert, was hat sich auch weiterhin als Fallstrick erwiesen, dass das eine. Das andere ist eher, das wird auf Bundesebene entschieden, da muss man, glaube ich, kein Prophet sein, dass in einer Regierung die CDU geführt ist unter Friedrich Merz, ich schon die Sorge habe, dass das Rad wieder zurückgedreht wird in dieser Fragestellung und dieser finde ich, wenn auch an manchen Stellen technokratisch, aber gesundheitspolitisch schon durchdachte Entwurf von Karl Lauterbach und dem Bundesgesundheitsministerium wieder ja, ein ganz Stück weit zurückgefahren wird. Also von daher glaube ich, wird es auch nochmal spannend, wird es eine Rolle rückwärts geben oder eben nicht. Da bin ich tatsächlich skeptisch, was die das große Ganze angeht. Auf Wuppertal bezogen, ja, wie gesagt, habe ich ja die Entwicklung gerade schon benannt. Irgendwie die gucke ich mir natürlich mit Spannung an und denke ich, werden wir auch politisch, Sozialausschuss etc. auch begleiten.
Anja, wie viel wird geturnt in den nächsten Monaten und Jahren? Wie viele Rollen rückwärts gibt es? Rolle vorwärts auch noch eine Möglichkeit? Wie viel wird gerollt?
Naja, ich glaube, wir sollten da eher in so einen Yoga-Modus übergehen und nicht so viel Rollen machen. Cool bleiben. Weil ich glaube, dadurch, dass sich diese Struktur der Cannabis-Clubs jetzt einfach mal, die machen jetzt einfach und komischerweise oder erwartbarerweise passiert jetzt nicht irgendwas Spektakuläres so. Alles ist entspannt. Und warum sollte man dann daran was ändern? Ich glaube, wenn so eine CDU drankommt, dann würden die vielleicht diese nächste Stufe zu sagen, wenn dann in jeder Fußgängerzone dann noch so ein Laden ist. Ich gehe immer auf den Wert, wenn ich da vorbeigehe, dann lese ich immer, da ist irgendeine Apotheke, die hat da eine Schrift zu, da steht Cannabis-Apotheke. Ich frage mich immer, was machen die? Das haben die auf der Tür stehen und mich irritiert das immer so ein bisschen. Wahrscheinlich, weil die diese Rezepte einlösen. Aber ich glaube, die Aufregung vorher war riesig, dass da wer weiß, was jetzt passiert. Und auf einmal läuft das und es ist öffentlich jetzt aktuell. Ich meine, jetzt Wuppertal war jetzt, ihr habt die Lizenz bekommen und es geht los und so. Aber eigentlich ist es jetzt nicht ein Tagesthema, dass man jetzt sagen könnte, wow, alle reden jetzt täglich drüber, dass sie da in so einen Club gehen oder so. Das wird einfach, ja, es ist einfach Normalität. Und ich glaube, wenn man das jetzt nicht zu hoch bauscht und da nicht so ein Riesengetöse drum macht, dann werden diese Clubs einfach da sein und es wird mal mehr oder weniger geben. In Zukunft kann ich nicht beurteilen. Wahrscheinlich mehr, wenn sich die Struktur etabliert hat. Und dann haben wir schon mal so einen Grundstock. Die CDU wird garantiert nicht im Wahlprogramm stehen haben, lasst uns lizenzierte Fachgeschäfte aufmachen. Das wird dann so ein Aushandlungsprozess sein. Aber ich gehe nicht davon aus, dass an der Struktur, wie wir sie im Moment haben, in den nächsten Jahren mal eben schnell was geändert wird. Es hat ewig gedauert, bis wir überhaupt zu diesem Punkt jetzt gekommen sind, wo wir sind. Und selbst wenn man es abwickeln wollte, würde auch das wieder ewig lange dauern. Und bis dahin gibt es schon wieder drei andere Regierungen. Also ich bin da nicht pessimistisch. Ich bin eher vorsichtig und würde da gar nicht so ein großes Thema draus machen, sondern das einfach schweigen und genießen oder so.
Sebastian, hast du die Yogamatte schon ausgerollt? Wie sieht es bei dir aus?
Die Yogamatte ist ausgerollt. Ich habe Entspannungsmusik an. Ich bin voll dabei. Nee, also ich sehe das genauso wie Anja. Also ich glaube einfach, dass das sich super, super, super eignet, um Wahlkampf zu betreiben. Wir selber haben vorher noch nie irgendein Fernsehinterview gegeben, Zeitungsinterview gegeben oder Radio. Also wir haben gar nichts in der Form gemacht. Als wir uns gegründet haben, hat es nicht lange gedauert und die ersten Anfragen waren da. Daran sehen wir ja, wie polarisierend dieses Thema ist und dass die Medien vor allen Dingen super Interesse daran haben, darüber zu berichten. Ja, also ich glaube, wir waren 12, 14, 15 Mal im regionalen Fernsehen. Wir waren jetzt vor kurzem erst im französischen Nationalfernsehen. Selbst die Franzosen sind nach Wuppertal gekommen und haben bei uns gefilmt. Und daran sieht man ja, dass das halt super plakativ ist. Und genau das ist das, was die CDU gerade macht. Und unser Problem ist halt auch, dass wir immer genau wieder dieses Gleiche sagen, was die Anja gerade gesagt hat. Bleibt locker, bleibt ruhig, bleibt entspannt. Genauso schwierig, wie es war, dieses Gesetz einzubringen, wird es auch sein, das wieder zurückzuführen. Das muss durch den Bundesrat, durch den Bundestag. Es braucht eine Mehrheit. Und wir haben ja bei der letzten Abstimmung gesehen, dass es eine eindeutige Mehrheit für die Clubs und für die Entkriminalisierung gab. Und das ist einfach unser Signal, was wir auch den Mitgliedern schicken. Bleibt entspannt, bleibt locker. Und ja, also ich gehe nicht davon aus, wie könnte ich auch, aber ich bleibe da wirklich tiefenentspannt und glaube nicht, dass das zurückgedreht wird. Und vielleicht auch noch eine Anmerkung, WPR-Teil hatte eben nochmal, das muss ich auch nochmal den Namen droppen, was reingeschrieben bezüglich Schikane bei Verkehrskontrollen. Das ist genau das Gleiche. Wenn jetzt inländische Behörden anfangen würden, Datensätze von Mitgliedern an die Polizei zu übermitteln, was ja zwei vollkommen verschiedene Stellen sind. Das wird einen riesen datenschutztechnischen Aufschrei geben. Man kann natürlich die Befürchtung haben, aber wenn das der Fakt mal wäre, dass ich angehalten wäre und jemand sagt zu mir, ja, wir haben aber hier stehen, dass Sie Mitglied in einem Cannabis-Club sind, das wäre ja datenschutztechnisch ein absolutes Desaster. Also da würden ganz andere Probleme losgehen, als ja, die Befürchtung zu haben, dass ich in einem Club Mitglied bin. Ja.
Super. Ich danke euch recht herzlich für eine Stunde Austausch zum Thema Teillegalisierung Cannabis in Wuppertal und auch ehrlicherweise ein bisschen aus Berlin heraus. Ja, danke für eure Zeit. Danke, dass ihr so viel geteilt habt von eurem Wissen und von dem, wie sich die letzten 9 Monate so angefühlt haben. Ich würde einfach sagen, wir treffen uns in 9 Monaten wieder und dann sprechen wir nochmal darüber. Das ist nämlich Teil 3. Und wir ziehen das so durch, dann gucken wir noch mal ein bisschen kurz vor der Wahl darauf, wie sich diese Fragen entwickelt haben. Das ist meine solide Werbung für in 9 Monaten. Da könnt ihr dann spätestens dann auch wieder hier reinschauen. Dieses Insta-Live wird es ab Freitagmittag auch als Podcast geben. Falls ihr also dieses Insta-Live nicht vollständig gehört habt, euch aber dafür interessiert, dann müsst ihr das nicht zwingend, könnt ihr auch bei Instagram verfolgen und nochmal ganz ansehen. Aber wer es lieber hören mag, kann unter Grün gesagt, das ist unser Podcast der Grünen Ratsfraktion und des Grünen Kreisverbands in Wuppertal, nochmal auf allen gängigen Podcast-Plattformen dieses Insta-Live nachhören. Das war der Werbeblock. Schöne Grüße an WPR-Teil. Danke an euch und schönen Abend. Rollt die Yogamatte aus.
Ciao, vielen Dank. Schönen Abend noch.
Tschüss.
Tschüss.